Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Na, werden Erinnerungen wach? Nintendos Super Mario Bros. 3 hören Sie. Ein Game, das inzwischen über 30 Jahre alt ist. Ja, und Nintendo feiert nun gar 130. Geburtstag. Was die so gemacht haben, bevor sie Games und Konsolen gemacht haben, das erfahren Sie sehr bald bei uns.
And the Emmy goes to Game of Thrones.
Game of Thrones hat gerade abgeräumt bei den Emmys, also bei den wichtigsten Preisen des US-Fernsehens. Zum 71. Mal bereits sind die Emmys verliehen worden und das in schwindelerregenden 120 Kategorien. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion, kannst du die alle aufsagen oder verreckt es so um die 80 rum?
Nein, man darf ja nicht vergessen, dass es ganz viele von diesen technischen Kategorien gibt, von denen Maskenbildnerin, Tonschnitt, Tonmischung und so weiter. Und da war ja Game of Thrones seit Jahren tonangebend. 12 Trophäen wurden es ja insgesamt diese Nacht. Das haben die schon zweimal geschafft bei den Emmys, nicht wahr? Also mittlerweile gibt es schwindelerregende knapp 60 Emmys, die diese Serie insgesamt gewonnen hat. Und daher auch keine große Überraschung, dass sie der große Abräumer des Abends waren. Aber Game of Thrones hat ja über Jahre hinweg einen richtigen Hype, einen weltweiten Hype ausgelöst. Und das war jetzt quasi nochmal so ein Dankeschön der Akademie.
Ein Dankeschön der Akademie, aber auch ein verdientes aus Sicht des Kritikers.
Ja, ich gehöre sicherlich zu den Kritikern, die jetzt nicht immer Game of Thrones auf den Knien verfolgt hat und voller Begeisterung. Es liegt daran, dass mir diese Fantasy-Welten etwas fremder sind. Aber dennoch muss ich sagen, dass die Skala, auf der dort erzählt worden ist bei Game of Thrones, das war schon einmalig. Und wie gesagt, es war eine Serie, die weltweit die Fans gleichzeitig vor ihre Streaming-Bildschirme geholt hat. Sind ja nicht mehr Fernseher alles. Das war wirklich, ich glaube, einzigartig für lange Zeit, weil sich das Ganze jetzt noch verkleinern wird, also dezentralisieren wird. Ich glaube, das ist die eine Serie, die alle gucken, in der Form noch lange nicht mehr geben wird.
Jetzt ist ja Game of Thrones eine HBO-Produktion, genauso wie Tschernobyl. Tschernobyl hat 10 Emmys gewonnen. Dürfen wir schlussfolgern, HBO gleich wichtigste Adresse für moderne Serienproduktionen und überhaupt niemand anderes?
Ja, das ist der Status, den HBO ja immer hatte, bis letztes Jahr Netflix plötzlich gleichgezogen hat bei den Emmy-Gewinnen. Und das ist für die Branche, auch wenn der Preis an sich jetzt vielleicht nicht das Wichtigste ist, aber dennoch ist es für die Branche relativ wichtig, immer zu sehen, welcher Content, welche Serien, welche Senders oder welches Anbieters ganz weit vorne bei so einer großen Gruppe von Wählern ist. Die Akademie, die hat ja über 24.000 Mitglieder. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, dass dieses Jahr HBO wieder davongezogen ist mit 24 Siegen über Netflix, die mit 27 da sind. Ich glaube aber, das wird sich mit der Zeit relativieren, denn es ist ja das erste Jahr, wo Apple Plus und Disney Plus an den Start gehen. Also es wird immer mehr Streaming-Anbieter geben, die auch immer mehr Serien produzieren. Und ich glaube, dass das sich auf Dauer auch so relativieren wird, dass HBO nicht mehr lange Zeit dieser Platzhirsch sein wird. Andererseits, mit Tschernobyl haben sie ja wieder bewiesen, dass sie immer noch der Ort sind, der eine Serie produzieren kann, der in dem Fall wirklich einen weiteren Hype ausgelöst hat.
Jetzt ist Tschernobyl ja nur auf einen Durchgang erstmal zumindest angelegt worden und Game of Thrones ist auch over, es ist vorbei. Wer hat denn eigentlich noch gewonnen, also so mit Blick auf Serien jetzt, die noch nicht vorbei sind?
Ja, man muss aber nochmal eine erwähnen, die vorbei ist. Fleabag von Phoebe Waller-Bridge, eine britische Serie. Überhaupt war das britische Fernsehen auch so ein kleiner Gewinner der Gala von gestern Nacht. Ich muss sagen, am meisten hat mich gefreut, dass Jesse Armstrong, der Gründer der Serie Succession, einen Preis gewonnen hat, übrigens gegen Game of Thrones in einer fast schon sicher geglaubten Siegeskategorie. Succession, das ist eine Serie, die gerade erst angefangen hat, in der ersten Staffel ist, wo ja das Schicksal einer Medienmogul-Familie geschildert wird. Das ist recht intelligent, mit aktuellen Skandalen gespickt, also eine Serie, die sich sehr für die Gegenwart interessiert, für die Medienwelt, in der wir gerade leben. Und das ist eine Serie, von der ich mir erwarte, dass wir in Zukunft noch viel mehr sehen werden, ob das dann irgendwann so einen Hype gibt wie bei Game of Thrones. Das weiß ich nicht, aber Succession sollten wir uns merken. Und die Netflix-Serie Ozark hat 2 Preise gewonnen, hat auch in Deutschland seine Fans, interessanterweise mit Jason Bateman in der Hauptrolle, auch der als Regisseur dort fungiert. Auch das eine Überraschung des Abends, auch das eine Serie, die noch weitergeht.
Ozark, what's happening here?
Ja, Ozark ist eine Krimiserie, angelehnt so ein bisschen an Breaking Bad. Es ist schon sehr nah daran konstruiert. Sehr dunkel. Für viele ist es das fiesere Breaking Bad, was man sich ja fast gar nicht vorstellen kann. Aber Jason Bateman, der auch, wie gesagt, als Regisseur und auch als Drehbuchautor tätig ist, der schafft auch immer wieder eine gewisse Art von Humor reinzubringen, denn er kommt ja eigentlich aus dem lustigen Fach. Und das war schon sehr überraschend, dass diese Serie zum Beispiel in der Kategorie Regie vor Game of Thrones ausgezeichnet worden ist. Dabei würde man meinen, dass Regie bei einem Fantasy-Spektakel wie Game of Thrones wichtiger war. Hier hat man sich für eine etwas düstere, kammerspielartige Version entschieden. Finde ich ganz spannend.
Was bedeutet es denn jetzt für eine Serie, wenn sie einen Emmy gewonnen hat? Ist das wirklich so ein Katalysator auch in Richtung neue Staffel wird gemacht oder sonst vielleicht eben auch nicht? Also bringt das was, so einen Emmy zu gewinnen?
Ja, es bringt auf jeden Fall etwas für die Produzenten. Es gibt nochmal neuen Aufschub oder es kann auch mal eine Serie gewürdigt werden wie Fleabag, die ja nicht mehr fortgesetzt wird. Andererseits sieht man auch, wo die ganzen Mitglieder, die ja zur Branche gehören, in welche Richtung sie gerade tendieren. Also was für eine Art von Erzählung sie präferieren. Da finde ich zum Beispiel spannend so eine kleine Tatsache, dass die Kategorie bester Fernsehfilm seit 3 Jahren von Streamingdienstanbietern gewonnen wird und zwar nicht von Spielfilmen, sondern von langen Spielfilm-Episoden von Serien. Dieses Jahr war es Dark Mirror. Also es verändert sich auch so ein bisschen was die Genres anbetrifft. Ich finde die Emmys dahingehend viel interessanter, weil sie uns so einen Einblick, so einen kleinen, ja, wenn du so willst, so ein Röntgenbild der Branche zeigen, viel eher, als ob da jetzt jemand mehr Geld verdient oder ob danach am Ende entscheiden das eher mal die HBO-Chefs oder die Netflix-Chef, welche Serie weitergeht und welche nicht wahr?
Patrick Wilinski über den Emmy, den wichtigsten Preis des US-Fernsehens. Unter einem Haufen von 12 Statuen begraben bei der diesjährigen Verleihung wurde das Team von Game of Thrones. Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur.
Im Jahre 1889 besteigt Hans Meyer als erster Mensch den Kilimandscharo. Benjamin Harrison wird 23. Präsident der Vereinigten Staaten. Und dann ist er noch ein gewisser Fusajiro Yamauchi. Er gründet in Kyoto das spätere Zuhause von Super Mario, Zelda und Tetris, Nintendo nämlich. Heute feiert Nintendo seinen 130. Geburtstag. Und was es gemacht hat, bevor es den Gaming- und Konsolenmarkt eroberte, darüber spreche ich mit Gaming-Journalist Christian Schiffer. Hallo.
Hallo.
Also Tetris klingt inzwischen ja fast 130-jährig, aber am Stammtisch hätte ich jetzt gesagt, Mann, ist das alt, Alter. Also womit hat Nintendo denn mal angefangen irgendwann?
Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie bei Nokia. Nokia hat ja mit Gummistiefeln angefangen oder Autoreifen. Und genauso ist es so ein bisschen bei Nintendo. Die haben mit Spielkarten angefangen. Allerdings japanischen Spielkarten. Also nicht solchen Spielkarten, wie wir sie hier kennen, sondern so japanische, die sind so ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker. Ich glaube, die werden auch aus so oder wurden ursprünglich aus so Baumrinde auch angefertigt. Ja, diese drei Worte, also Nintendo stammt dann für Himmel, für Tempel und Verantwortlichkeit, was eben so übersetzt wird wie lege das Glück in die Hände des Himmels, was natürlich vorteilhaft ist, wenn man Glücksspielkarten herstellt. Diese Karten, die Nintendo hergestellt hat, die waren vor allem dann sehr beliebt offenbar bei den Triaden, also bei der japanischen Mafia. Und so wuchs das Unternehmen nach und nach. Aber was sich damals schon so ein bisschen zeigt, ist, dass das Unternehmen unglaublich viel experimentiert, unglaublich viel versucht, auf neuen Geschäftsfeldern Fuß zu fassen. Nicht alles gelingt. Also Nintendo versucht sich zum Beispiel in der Produktion von Instant-Reis, was scheitert, und betreibt auch eine Taxigesellschaft. Man bleibt den Karten dann aber treu, aber entwickelt das Unternehmen dann immer weiter.
Also Erfolg auch mit den erlesenen Produkten außerhalb der Triaden, was ja beruhigt, aber war es nur eine Erfolgsgeschichte oder gab es auch mal handfeste Nintendo-Flops?
Die gab es immer und die gab es schon früh und die gibt es auch bis heute immer wieder mal. Wichtig ist vielleicht noch ein Namen, den man sich merken muss, nämlich Hiroshi Yamauchi. Das ist quasi der Urenkel, glaube ich, des Gründers. Der übernimmt irgendwann in den 50er Jahren.
War das ein grüner Dinosaurier?
Nee, gar nicht. Es war wohl ein ziemlicher Playboy. Also man hatte sich nicht zu viel erwartet. Also er ist damals sehr, sehr plötzlich, weil sein Vorgänger einen Schlaganfall hatte, ist an das Unternehmensruder gekommen und man hatte sich nicht viel erwartet. Irgendwie er galt so als Leichtgewicht ohne Erfahrung. Und der war dann 50 Jahre lang der Präsident von Nintendo und hat eigentlich zu Nintendo zu dem gemacht, was wir heute kennen. Aber natürlich waren dann auch trotzdem viele Flops dabei. Also unter anderem war zum Beispiel Nintendo eine Zeit lang Betreiber von Stundenhotels. Und das ist insofern auch erstaunlich, ja, weil Nintendo heute zum Beispiel als unglaublich konservatives, fast schon biederes, auf Familien fokussiertes Unternehmen galt. Aber eben damals Stundenhotels.
Ich sehe das Logo so aufblinken vor meinem inneren Auge. Immer so, aber das N so ausgewählt, Nintendo.
Genau. Dann ein großer Erfolg hatten sie mit dem sogenannten Love-Tester. Das war, glaube ich, irgendwie ein Band. Da konnte man irgendwie schauen, mit wem man am besten anbandelt. Und sie haben auch einen Saugroboter hergestellt.
Das ist anrüchig.
Ein Saugroboter, den man mit Fernbedienung steuern konnte. Also kein Saugroboter, der von alleine, sondern so einen, den man so vom Sofa aus mit der Fernbedienung steuern konnte. Eigentlich ganz nett so. Aber das ist natürlich alles noch nicht das, wofür Nintendo dann bekannt und berühmt geworden ist.
Fernab der Schweinereien, wann beginnt denn das Nintendo der Videospiele, das wir heute kennen?
Das beginnt so Mitte der 70er Jahre. Also Nintendo hat schon damals sein Portfolio ziemlich diversifiziert. Sie haben schon auch Brettspiele zum Beispiel gemacht. Sie haben auch Brettspiele gemacht, die jetzt nicht nur Brettspiel waren, sondern eben noch mehr hatten, also wo man ziehen oder drücken konnte. Und die auch schon ein bisschen elektronisch waren. Und daraus ergibt sich dann letztendlich, dass Nintendo einsteigt in den Markt der elektronischen Spielgeräte. Ende der 70er Jahre vertreiben sie dann auch ihre erste Konsole. Und dann endgültig kommt der Durchbruch mit dem Super Nintendo und später mit dem Game Boy. Man muss dazu wissen, dass es 1983 den großen Videospiel-Crash gab, also Atari zum Beispiel waren ja so die bestimmende Firma auf dem Videospielmarkt und 1983 bricht das alles zusammen, weil es einfach zu viele Spielkonsolen gab und zu viele Spieler, aber der Markt nicht größer wurde und man kann sagen, aus diesen Trümmern dieser zerstörten Videospielindustrie wächst dann eigentlich Nintendo. Und was damals schon kennzeichnend ist und eigentlich bis heute kennzeichnend ist, ist diese Blue Ocean Strategie. Also es ist ein Begriff, glaube ich, aus der Betriebswirtschaft, nämlich, dass man versucht, einen Markt zu erobern, wo der blaue Ozean ist, also wo noch nicht so viele Schiffe unterwegs sind. Und das hat Nintendo immer wieder probiert und immer wieder geschafft. Das bekannteste Beispiel dafür ist vielleicht die Nintendo-Konsole Wii. Damals gab es die Situation, dass wir hatten mit Sony und mit Microsoft zwei wirklich große Player in diesem Markt mit riesigen Unternehmen dahinter, also Sony und Microsoft. Und dann dieses kleine Nintendo. Und den Machern oder der Führungsebene von Nintendo war klar, dass sie eigentlich mit diesen riesigen Unternehmen nicht mithalten können. Also haben sie sich auf die Suche gemacht nach dem blauen Ozean. Und der blaue Ozean war dann zum Beispiel sowas zu sagen, okay, wir machen eine günstige Konsole mit der damals völlig neuen Bewegungssteuerung. Wir versuchen, neue Zielgruppen anzusprechen. Das waren damals zum Beispiel junge Frauen. Das waren aber auch die sogenannten Silver Gamer, also schöner Begriff für einfach Spieler, die etwas älter sind, ja, also Wii Bowling im Altersheim und so weiter. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch, dass Nintendo immer versucht, eben diesen blauen Ozean zu finden, wo sie dann ganz alleine sind und dann ihre Runden drehen können.
Sicher fährt das Nintendo-Schiff also mit blauer Ozean-Strategie in die Zukunft, um mal so verquast metaphorisch das hier abzuschließen zu diesen 130 Jahren Nintendo. Christian Schiffer, vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jetzt hören Sie Michael Mellinger.
Die Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums Regula Fenske hat in einem offenen Brief an das Landgericht Berlin gegen dessen Urteil über beleidigende Facebook-Posts an die Grünen-Politikerin Renate Künast protestiert. Das Gericht habe diese Äußerungen missinterpretiert, indem es behaupte, es seien zulässige Meinungsäußerungen, so Fenske. Es sei der 27. Zivilkammer nicht gelungen, zwischen groben Beleidigungen und Gewaltfantasien bis hin zu Handlungsaufforderungen zu unterscheiden. Im Vertrauen auf das deutsche Rechtssystem hoffe sie, schreibt die Präsidentin der Schriftstellervereinigung, dass dies der nächst höheren Instanz überzeugender gelinge als dem Berliner Landgericht. Mehr als 400 Stunden Super-8-Filme aus dem Alltag von DDR-Bürgern sind seit heute im Online-Projekt Open Memory Box zu sehen. Die Filme wurden seit 2013 von dem schwedischen Filmemacher Alberto Herskowitz und dem kanadischen Politologen Lawrence McFalls zusammengestellt. Heute ging die Sammlung in der kanadischen Botschaft in Berlin weltweit ins Netz. Die Filme aus den Jahren 1947 bis 1990 zeigen eine andere DDR, als sie von der SED gewollt war, sagte Frank Bösch vom Potsdamer Zentrum für zeithistorische Forschung, das die Sammlung wissenschaftlich untersuchte. Unterschiede zu westdeutschen Schmalfilmen gebe es kaum, meinte der Historiker im Südwestdeutschen Rundfunk.
Ich kann jedem empfehlen, einmal reinzuschauen und abzugleichen, wie die eigenen Erinnerungen an die 60er, 70er, 80er Jahre eigentlich den Bildern hier ähneln. Das sind wahrscheinlich eben auch in Baden-Württemberg eben typische Aufnahmen, die einige in ihrem privaten Fundus haben. Das zeigt eben also, dass bestimmte Sachen, wie eben die Organisation des Familienlebens, die Suche nach Alltagsglück, etwas war, was natürlich eben auch in der DDR eine zentrale Rolle spielte.
Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed Ali hat den Hessischen Friedenspreis erhalten. Er sei ein Hoffnungsträger für sein Land und den ganzen afrikanischen Kontinent, sagte Parlamentspräsident Boris Rhein in seiner Laudatio im Wiesbadener Landtag. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung nahm Äthiopiens Friedensministerin Muferiat Kamil entgegen. Ali wurde im April 2018 gewählt und beendete drei Monate später den jahrelangen Konflikt mit dem Nachbarland Eritrea. Die Bevölkerung verehrt ihren Regierungschef wie einen Popstar, berichtet Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekanz.
Viele vergleichen den 43-Jährigen mit Barack Obama und bringen ihn ins Gespräch für den nächsten Friedensnobelpreis. Erst recht, seit Abiy Ahmed es schaffte, einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea auszuhandeln. Auch innenpolitisch legt der Ministerpräsident ein atemberaubendes Reformtempo vor. Er verkleinerte das Kabinett und brachte viele Frauen in die Regierung. An erster Stelle aber steht die Entlassung von hunderten Oppositionellen aus dem Gefängnis.
Die jüngste Freibad-Saison konnte schon gewisse Aufschlüsse geben, aber nun hat das Ipsos-Institut seine neuesten Umfrageergebnisse über die Apothekenumschau verbreitet. Danach ist mehr als jeder fünfte Mensch in Deutschland tätowiert. Vor 7 Jahren waren es noch knapp 12%, die mindestens ein Tattoo auf der Haut trugen. An der Spitze liegen die 20- bis 29-Jährigen. Bei den 30- bis 39-Jährigen trägt immerhin noch jeder Dritte ein oder mehrere Bildchen.
Karl Stone. Das Arbeitsmotto von Karl Stone, jedenfalls, das ist eins, das man sich einrahmen darf. Das heißt, zertrümmern, um ein Mosaik zu machen. Also das ist sein Motto als Komponist. Er ist ein Pionier des Samplings mit neuer Platte am Start gerade. Und Hartwig Fenz hat sich mit Karl Stone getroffen und gesprochen über seine Sounds von heute und von einst.
Kinder kennen ihn seit Generationen aus dem Musikunterricht. Den Orchesterführer für junge Leute, Benjamin Brittens Variationen und Fuge zu einem Thema von Henry Purcell, hier auf dem Cembalo. Aber halt, hören wir etwas weiter, scheinen sich die Töne ineinander zu verheddern, um sich dann in einer einzigen Klangwolke aufzulösen. Verbrochen hat dieses Werk der kalifornische Komponist Karl Stone. Er hat das Stück natürlich nicht eigens von einem Orchester einspielen lassen. Er verwendet eine Aufnahme von irgendwoher, nimmt sie wieder und wieder auf, schichtet die Musik, bis ein einziger Gesamtsound entsteht. Das Stück ist von 1977. Auf seinem neuen Album klingt Karl Stone so.
Du benutzt ein Sample wie ein Stück Glas. Du zertrümmerst es in kleine Stücke und die setzt du neu zusammen, wie ein Mosaik.
Diese fröhliche Weise stammt von Himalaya, Karl Stones neuem Album. Charakteristisch an Stones Stücken ist, dass man nicht weiß, woher sie kommen und wohin sie führen. Er weiß es auch nicht.
Mein Programm sucht per Zufall einen Track und wählt einen Startpunkt für das Sampling, das ich live und in Echtzeit mache. Ich nehme, was kommt und mache das Beste draus. Ich höre niemals vor. Ich bin so überrascht wie jeder andere, was mein Programm für mich auswählt, um daraus zu samplen.
Stone schreibt seine eigene Software und setzt sich Regeln. Zum Beispiel nimmt er 12 Titel aus seiner randvollen, unsortierten Festplatte, mit der er herumreist. Aus dieser Gruppe sucht das Programm zufällig ein Audiosample aus. Damit veranstaltet Stone dann seine Tricks. Afrikanische oder japanische Popmusik, Doo-Wop, Gamelan, koreanische Klassik. Carl Stone findet sein Material auf Reisen, deckt sich mit Kassetten ein, macht Field Recordings. Der Ursprung seines eklektischen Geschmacks und dem Sinn fürs Zusammenschmeißen von vermeintlich Unpassendem liegt in seinem Studentenjob. Seine Aufgabe war, ein Backup des Musikarchivs zu machen. Das hieß, Schallplatten auf Tonband zu überspielen, was ewig gedauert hätte. Aber Carl Stone fand eine Lösung. Er entschied, die Aufnahmen nicht hintereinander zu machen, sondern gleichzeitig.
Ich merkte, dass die Kombinationen der Musiken ziemlich interessant war, dass die eine Aufnahme eine Art Kontext für die andere bildete, auch wenn beide sehr verschieden waren. Das hatte einen starken ästhetischen Sog für mich und es hat mein Denken übers Musikmachen geprägt, bis heute, 40 Jahre danach.
Ohne Plan und aus der Lameng. Der Zufall spielt in Carl Stones Musik eine Hauptrolle, nicht nur beim Samplen.
Ich war auf der Suche nach Zufallsnamen für meine Stücke. Ich wollte keine Titel kreieren, die das Stück beschreiben oder so etwas. Deswegen entschied ich mich für Restaurants.
Hier, zusammen mit der Sängerin Aka Hirome aus Japan, wird nicht gehäckselt und herumgealbert. Stone lässt Zeit und Gesang, wie sie sind, manipuliert nur behutsam den Hintergrund. Mit der Würde eines solchen Liedes macht man keinen Quatsch. Dann aber wieder mitten rein in einen Pop-Moment des Irrwitzes, mit dem Carl Stone auf diesem Album gute Laune verbreitet.
Sounds von Carl Stone. Die kommen aus seinem aktuellen Album und das heißt Himalaya.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich habe Leistungssport gemacht, weil ich mich spüren wollte. Ich bin weg von zu Hause, weil ich weg von meiner Mutter wollte. Permanent Kinder haben und permanent extreme Sehnsucht. Permanent ihr Job. Permanent nie hinterfragt. Ich habe irgendwann in einem Gespräch gesagt, Mama, jetzt schocke ich dich mal.
Mama, ich bin auch manchmal scheiße.
Permanent Ökotest. Permanent Jugend und eine Kindheit. Permanent komplett. Permanent spüren.
Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt. Gib mir den Schlüssel zur Entspannung. Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt. Gib mir den Schlüssel zur Entspannung. Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt.
Was passiert bei einem Schlaganfall?
Was passiert nach dem Tod?
Was passiert, wenn man raucht?
Was passiert bei Eisenmangel? Essen macht schön. Essen macht glücklich.
Essen macht hungrig. Essen macht krank.
Ja, da werden wir gleich mal anknüpfen. Tauchen Sie nun ein in Essenswelten hier im Deutschlandfunk Kultur in die Ausstellung Die digitale Küche. Mit Essen spielt man nicht. Die findet statt im Computerspielemuseum in Berlin. Und mitnehmen wird sie, habe ich jetzt gerade beschlossen, Dennis Kogel.
Von außen muss das alles ziemlich lächerlich aussehen. Ein Truthahn läuft kluckernd dem Sonnenuntergang entgegen. Und dahinter ich. Mit einer Axt. Hungernd. Geifernd. Das ist Don't Starve. Zu Deutsch, verhungere nicht. Don't Starve erschien 2013, wurde zum Hit und war mitverantwortlich für den Erfolg eines Genres, das Videospiele nachhaltig verändern sollte. Survival. Spiele, in denen das Stillen des eigenen Hungers zentraler Bestandteil ist. Aber eigentlich war Essen schon immer ein wichtiger Teil der Videospiele.
Man sieht es und es ist eigentlich arbiträr, aber trotzdem fasziniert uns das auf eine bestimmte Art mehr, als wenn es was anderes ist.
Das ist Mascha Tobe, Kuratorin am Computerspielemuseum in Berlin, und sie liebt gutes Essen. Aber vor allem beschäftigt sie sich in ihrer neuen Sonderausstellung mit der Geschichte des Essens in Videospielen. Und die ist beeindruckend lang. Nur ein paar kleine Beispiele. 1980.
Essen als das, was ich eben einsammle.
In Pac-Man frisst sich ein gelber Punkt durch ein Labyrinth voller Snacks und verschlingt Kirschen auf der Suche nach dem Highscore. 1992.
Andere Stellung, die es eingenommen hat, ist zum Beispiel als Werbeprodukt.
Im Jump'n'Run Zool hüpft ein Ninja durch farbenfrohe Süßigkeitenwelten, damit Kinder an der Kasse nach einer ganz bestimmten Lutschermarke fragen. 2007.
Zu erfahren, was für unterschiedliche Bewegungsmuster gibt es denn in der Essenszubereitung.
In Cooking Mama auf Nintendos Wii schütteln SpielerInnen den Controller, um zu simulieren, wie Kartoffeln geschält werden.
Not bad. Keep going.
Und heute?
Das heißt, das Ganze ist immer komplexer geworden und ja.
Heute verhungern wir in Survival-Spielen, kochen gemeinsam mit Freunden um die Wette im Partygame Overcooked, zermanschen Donuts im Kunstprojekt Noor. Gleichzeitig zeigt Tobes Ausstellung mit Essen spielt man nicht auch, welche begrenzte Funktion Essen im Spiel, aber auch in unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung gespielt hat. Essen als Lebenspunktelieferant, also als pure Kalorie. Essen als Wirtschaftsware. Essen als Beruf. Essen im Spiel folgt oft einer kapitalistischen Logik. Essen ist Funktion. Essen ist Pflicht. Essen ist Treibstoff. Aber wo bleibt da der Genuss?
Da hat es natürlich seine Grenzen, was einfach daran liegt, dass, glaube ich, sehr schwierig ist, olfaktorische Qualitäten im Computerspiel überhaupt zu vermitteln. Da steht uns vielleicht noch eine tolle Entwicklung im Bereich der Duftorgel in Verbindung mit Virtual Reality bevor.
Unwahrscheinlich. Eher bleibt zu hoffen, dass sich SpieleentwicklerInnen Inspiration von japanischen Spielen holen, in denen die Ästhetik, die Schönheit, der Genuss des Essens gefeiert wird. Etwa hier, in Monster Hunter World, wo Katzenköche Gerichte zubereiten, die mit schmelzendem Käse und tropfendem Bratensaft so köstlich aussehen, dass unlängst ein echtes Monster Hunter Restaurant in Tokio eröffnet wurde. Oder wie genussvoll sich der Held in Zelda Breath of the Wild auf den Bauch klopft, wenn sein Lagerfeuer-Curry besonders gut gelungen ist. In diesen Momenten überwindet das Essen im Spiel seine Highscore-Logik. Und genau das sind ja auch die Momente, die viele Menschen außerhalb vom Spiel ebenfalls viel zu selten erleben. Mascha Tobe hofft derweil auf eine ganz andere Entwicklung.
So, dass es mehr Spiele gibt, die darauf aufmerksam machen, wie sehr Essen als Politikum, unser Körper als das, was wir der Gesellschaft zeigen, in Verbindung stehen und wie sehr beides voneinander abhängt und wie sehr das Druck auf Individuen ausüben kann.
Also Spiele, die unser Verhältnis zum Essen in Frage stellen, die auch die politische Dimension des Essens zeigen. Kompliziert, unangenehm, definitiv kein Genuss. Kein Wunder, dass SpieleentwicklerInnen jahrelang lieber Pac-Man sorgenfrei Punkte, Pillen und Kirschen in sich hineinstopfen ließen, während wir den Gedanken über die Herkunft vom Eurosteak aus dem Discounter lieber beiseite schoben. Aber vielleicht ist genau das ja das nächste Level in der Videospielekultur. Nicht nur die bloße Abbildung von Essen, sondern die kritische Auseinandersetzung damit.
Ich bin Timo Grampes.